Vor einigen Wochen, oder jetzt ist es schon Monate her, traf ich Arne nach vielen Jahren wieder. Wir kannten uns von früher und er war wegen einer Feier in der Gegend und am Sonntag war er dann hier im Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst stand er am Stehtisch und ich kam zu ihm und wir unterhielten uns über alte Zeiten und auch über den Gottesdienst. Und er sagte: Stefan, die Predigt war eindeutig zu lang. Das war eine Stunde. Und dann erzählte er: Weißt du, ich bin in einer Gemeinde, da dauert die Predigt 20 bis 30 Minuten. Und dann erzählte er mir begeistert von seiner Gemeinde und er sagte: Weißt du, wir haben eine so tollen Lobpreisgruppe da. In jedem Gottesdienst, da singen wir und preisen Gott und loben Gott. Und ich bin auch in diesem Lobpreisteam. Und er war total begeistert. Ich nehme an, und ich weiß es, dass Lobpreis hier nicht so gelebt wird wie in Arnes Gemeinde, nicht so praktiziert wird wie in der Gemeinde, in der der Arne ist. Und ich denke, es ist gut, heute einmal über Lobpreis nachzudenken. Schlagt bitte mit mir auf den Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Epheser, Kapitel 1, Vers 3. Paulus sagt und schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ich möchte auch noch mal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein kostbares Wort. Und wenn wir dein Wort heute betrachten, beten wir, Herr, dass es zu deiner Ehre ist und dass unsere Herzen emporgehoben werden zu dir und wir einstimmen dürfen in dieses Lob, in diesen Preis, der dir gebührt. Schenke Gnade zum Reden, schenke Gnade, Herr, zum Hören, zum Anwenden in unserem persönlichen Leben, aber auch im Gemeindeleben. So bitten wir dich, Herr, um deinen Segen. Amen. Ich habe mit einer fortlaufenden Betrachtung des Epheserbriefes begonnen. Der Epheserbrief hat ja zwei große Teile. Einen eher lehrmäßigen, dogmatischen. In den ersten drei Kapiteln beschreibt Paulus, was Gott durch den Herrn Jesus Christus für uns zu unserem Heil getan hat. Der zweite Teil, Kapitel 4 bis 6, dort beschreibt dann Paulus die praktischen Auswirkungen für den Lebensstil der Christen. Und hier sind wir ganz am Anfang des ersten Teils, im ersten Abschnitt. Und das ist quasi so eine Ouvertüre. Sie gibt das Thema der ersten drei Kapitel vor. Und lasst uns wirklich damit beginnen zu sehen, was sagt denn Paulus hier am Anfang dieses Briefes? Und er beginnt mit einer Anbetung Gottes. Für mich persönlich ist es hilfreich, immer wieder Fragen zu diesem Text zu stellen. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Was ist denn eigentlich der Charakter dieses Textes, den wir gerade hier oder von dem wir den ersten Vers gelesen haben? So ein Brief, wie Paulus ihn ja schreibt, besteht aus mehreren Abschnitten. Und falls ihr euch noch daran erinnert, das letzte Mal, als ich da war, hatte ich über den Gruß gesprochen. Der Gruß, mit dem dieser Brief begonnen hat. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt. Und was würdet ihr sagen, ist das Thema oder der Charakter dieses Abschnitts? Es fängt ja damit an: Gelobt sei Gott. Es handelt sich hier in diesem Abschnitt um einen Lobpreis Gottes. Und Paulus beginnt hier in Vers 3 und er hat einen, soviel ich weiß, es ist der längste Satz im Neuen Testament, der geht bis Vers 14 und es handelt sich um einen einzigen Lobpreis Gottes. Wisst ihr, dass die ganze Bibel voll ist von Lobpreis Gottes? Immer wieder wird Gott in der Heiligen Schrift gelobt. In der Bibel und in der Heiligen Schrift geht es immer wieder um die Ehre Gottes. Gott wird dafür gelobt, wer er ist und was er getan hat. Sein Charakter, sein Wesen und sein Werk. Dafür wird Gott gelobt. Und ich möchte euch nur mal einige Bibelstellen in Erinnerung rufen, wo wir so einen Lobpreis finden. Und wenn ihr die Bibel lest, dann werdet ihr ganz viele Bibelstellen finden, in denen Gott gelobt wird. Zum Beispiel einer meiner Lieblingsstellen in der Heiligen Schrift, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der die Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. 21, da betet Hiob, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Und so könnten wir jetzt ganz viele Stellen in der Heiligen Schrift aufschlagen, das Thema nachschlagen, und wir werden sehen, ein großes Thema ist die Anbetung und der Lobpreis Gottes. Loben Paulus. Zweite Frage, die ich mir gestellt habe, wen lobt Vater unseres Herrn Jesus Christus? An dieser Stelle finden wir also keinen Lobpreis an den Herrn Jesus Christus. Wir finden auch kein Lob an die gelobt. Gott, er wird aber an dieser Stelle der Vater unseres Herrn Jesus Christus genannt. Der Gott, den wir anbeten, der hat sich durch Jesus Christus offenbart. Er hat sich zu Jesus Christus, seinem Sohn, bekannt. Der Gott, der im Himmel, der Himmel und Erde erschaffen hat, sandte seinen Sohn in die Welt, den Herrn Jesus Christus. Und wir beten den Gott an, der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Klammer auf, wir haben ja heute in der Kirchenbewegung so eine Art Ökumene, wo man alles zusammenwerfen will. Das Christentum mit dem Islam zum Beispiel. Aber die Leute, die im Islam sind, die sagen, nein, nein, das geht nicht. Wir, unser Gott, der hat keinen Sohn. Und wir müssen auf der anderen Seite sagen, ja, wir beten den Gott an, der einen Sohn hat, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und es ist traurig, wenn die großen Theologen, die Leiter der Kirchen, das nicht mehr sehen, die eklatanten Unterschiede, die es einfach gibt. Wir beten den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus an. Und es gibt andere Stellen in der Heiligen Schrift, denken wir zum Beispiel an Offenbarung 4 und 5, da wird der Herr Jesus Christus angebetet und er ist auch würdig, Anbetung zu empfangen. Die dritte Frage, was ist denn der Grund für den Lobpreis? Paulus lobt Gott für den geistlichen Segen im Himmel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Also der Grund für diesen Lobpreis ist, dass Gott uns gesegnet hat mit geistlichem Segen. Wir werden das später noch anschauen. Wer sind aber die Empfänger dieser Segnungen? Lesen wir nochmal Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und wir müssen fragen, wer ist denn uns? Wer sind denn wir? Wer sind denn die Leute, die hier angesprochen wurden? Und wenn ihr euch noch erinnert, das letzte Mal, als wir über den Gruß gesprochen hatten, da haben wir gesehen, die Leute, die hier angesprochen werden, das sind die, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Das sind die Christen in Ephesus, die Jesus ihre Schuld bekannt. Und Paulus macht deutlich, jeder von euch, der an den Herrn Jesus Christus glaubt, der ist Empfänger all dieser Segnungen, die wir uns gleich noch anschauen dürfen. Paulus macht also keinen Unterschied, all diese Segnungen zwischen den Christen. Er sagt, da gibt's besonders Fromme in der Gemeinde, die haben wachsen. Nein, Paulus und die anderen, naja, die müssen halt noch ein bisschen reifen und Empfänger all dieser Segnungen. Das spielt keine Rolle, ob du wie ich bereits 40 Jahre lang gläubig bist oder ob du vielleicht erst gestern zum Glauben an den Herrn bist. Oder ob du jemand bist, der nächsten Samstag hierher kommt, um die Gemeinde zu putzen, zu reinigen. Es macht keinen Unterschied, ob du jüdische oder nichtjüdische Vorfahren hast oder in einem solchen Umfeld aufgewachsen bist. Es spielt keine Rolle, ob du 12 Jahre bist oder 92 Jahre. Es ist nur eins wichtig: der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und wenn du von dir sagen kannst, ja, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, ich habe mein Leben ihm anvertraut, ich glaube, dass der Herr Jesus am Kreuz ja für meine Schuld gestorben ist, dann kannst du sagen, all diese Segnungen sind für mich, die gehören mir, mit denen hat Gott mich gesegnet. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sind denn diese Segnungen im Einzelnen? Wir haben die wesentliche Aussage dieses Verses verstanden, aber nun wollen wir beantworten, um welche Segnungen es sich im Einzelnen handelt. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibel noch aufgeschlagen, denn jetzt möchte ich den ganzen Abschnitt mit euch noch einmal lesen und achtet doch mal darauf, von welchen Segnungen Paulus hier im Einzelnen spricht. Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner herrlichen Gnade leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Meine Frau und ich, wir sind ja seit 2 Jahren Großeltern. Und unser ältestes Enkelkind, die Eva, die ist jetzt in dem Alter, wo sie anfängt, Bücher zu lesen. Und da gibt es wunderbare Bücher, die heißen Wimmelbücher. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt. Das sind so Bücher, da schlägt man auf und das ist ein Bild, das ist voll von irgendwas. Zum Beispiel ein Zoobild und dann kann man gucken, welche Tiere entdeckt man denn da. Und man findet immer wieder was Neues. Und wisst ihr, was Paulus hier gemacht hat? Er hat das Gleiche gemacht. Er hat in einen Satz so viele Segnungen hineingepackt und wir könnten uns jetzt hinsetzen und wir könnten gucken und schauen, was entdecken wir denn alles? Und je länger wir schauen, desto mehr werden wir sehen. Und ich möchte euch mal einige Dinge, oder vielleicht habt ihr selbst einiges entdeckt. Bitte nicht gehen, das steckt an. Hat der Manuel gesagt. Überlegt doch mal, was habt ihr entdeckt in diesem Abschnitt? Es fängt doch damit an, dass er sagt, Gott hat uns erwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein sollen, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Er hat uns begnadigt. Er hat uns die Erlösung gegeben, die Vergebung der Übertretungen. Und ihr Lieben, wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann denken wir doch daran. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Das steckt alles in diesem Abschnitt. Er hat uns begnadigt. Und dann lesen wir, er hat uns seinen Willen zu erkennen gegeben. Er hat uns ein Erbteil gegeben. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind sein Eigentum. Da steckt so viel drin. Und ihr Lieben, wir können das heute nicht alles angucken. Da ist so viel, das schaffen wir nicht. Aber Gott hat uns so reich gesegnet, ihr Lieben. Was sind einige Besonderheiten dieses Segens? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns ein paar Dinge anschauen, die Paulus in diesem Text sagt. Erstens bekommen wir nicht eine Segnung, sondern alle Segnungen. Jede einzelne dieser kostbaren Segnungen, die ich eben aufgezählt habe oder die wir entdeckt haben, jede und somit alle hast du als Christ von Gott bekommen. Vielleicht dachtest du bisher, ja, ich bin gläubig geworden, ich habe Sündenvergebung bekommen. Aber ob ich auch versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist, das weiß ich nicht. Ja, ich bin ein Kind Gottes geworden, das glaube ich. Aber bin ich auch heilig und untadelig vor Gott? Nee, da muss noch viel passieren. Aber Paulus sagt Folgendes, wenn du gläubig geworden bist, dann hast du von Gott dieses ganze Paket Segnungen bekommen. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich diese leckeren Lakritz mitgebracht habe. Ich wollte vorher schon sagen, wisst ihr, wenn ich eine lange Predigt habe, dann bringe ich mir was zum Knabbern mit. Aber das war nicht der Grund. Wer von euch möchte denn so ein Lakritz gerne von mir haben? Wer mag denn Lakritz überhaupt? Ah, da kommen die Hände hoch. Schön, das ist gut. Ja, welches hättest du denn gerne? Ja? Elisabeth. Das Schwarze? Tut mir leid, entweder nimmst du sie alle oder du kriegst keins. Aber du kriegst sie alle. Du kriegst sie alle. Wisst ihr, genau das ist der Punkt. Diese Segnungen gibt es nicht einzeln von Gott. Gott gibt sie uns als Ganzes. Jede dieser vielen kostbaren Dinge. Ich liebe ja Lakritz, aber manche liebe ich mehr als andere. Aber Gott gibt uns all diese Segnungen und nicht nur eine davon. Und ihr Lieben, wenn ihr das nächste Mal Lakritz kauft, dann denkt bitte daran, all diese Segnungen hat Gott uns durch den Herrn Jesus Christus gegeben. Zweitens, hier steht, er hat uns gesegnet, oder? Nicht Er wird uns einmal segnen, irgendwann, sondern er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das ist Vergangenheitsform. Wenn du gläubig geworden bist, dann hast du diese Segnungen. Es ist nicht etwas, was du in der Zukunft bekommen wirst. Gott hat es dir bereits jetzt gegeben. Als Christ bist du heilig und tadellos vor Gott. Als Christ bist du ein Kind Gottes. Du hast Vergebung deiner Sünden. Du bist erlöst. Du bist begnadigt. Du hast ein Erbe. Du bist versiegelt. Drittens, es handelt sich um geistliche Segnungen. Es gibt leider noch immer noch manche Gemeinden, in denen den Gläubigen erzählt wird, Gott würde uns materiell segnen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wirst du reich, erfolgreich, gesund und hübsch und was auch sonst noch alles. Aber was Paulus sagt, ja, wir sind reich, aber reich an geistlichen Segnungen, aber nicht unbedingt auf unserem Bankkonto. Wer von euch ist denn heute mit seinem Porsche hierher gekommen? Ja, können wir nicht machen, der hat ja schon die Sommerreifen drauf, ne? Aber wer ist zumindest mit seinem Mercedes gekommen? Dann, da ist jemand gesegnet. Wunderbar. Ah, ja. Ihr Lieben, das ist nicht, was Gott uns versprochen hat, dass wir reich und erfolgreich werden und so weiter. Er hat uns etwas viel Wertvolleres gegeben. Also wenn du heute mit dem Fiat gekommen bist, sei nicht traurig oder gar zu Fuß, weil du nicht mal ein Auto hast. Diese Segnungen, die Gott gibt, sind geistlicher Natur. Und welche Segnungen das sind, das haben wir eben schon gesehen. Und bitte lasst euch nicht verunsichern, wenn es immer noch Leute gibt, die solche Lehren verbreiten. Ich finde diese Lehre in der Heiligen Schrift nicht und wir müssen uns auf die Schrift gründen. Er hat uns aber gesegnet mit geistlichen Segnungen. Und schließlich sind diese Segnungen im Himmel aufbewahrt. Oh, was ist das für eine wunderbare und wichtige Aussage? Die Segnungen sind dort in Sicherheit, wo Gott ist, im Himmel. Ich habe ja seit einigen Jahren Hörgeräte und sie sind auch ein großer Segen. Aber wenn wir zum Beispiel im Hauskreis oder im Gebetskreis sind, dann muss ich immer feststellen, oh, jetzt habe ich sie wieder vergessen, ich habe sie irgendwo hingelegt. Die sind noch nicht so mit mir verbunden wie meine Brille. Ein Freund von mir hat sich bei einem Akustiker teure Hörgeräte zur Probe ausgeliehen und dann hat er sie verloren. Dumm gelaufen, ich glaube, die waren ein paar tausend Euro wert und ich weiß nicht, ob er sie dann irgendwann wieder gefunden hat. Aber es wäre doch schade, wenn wir diese kostbaren Segnungen, die Gott uns gegeben hat, verlieren würden, oder? Oder wenn der Rost sie zerfrisst oder sie werden gestohlen oder sie verschimmeln oder irgendwas. Und was Paulus hier deutlich macht, ihr Lieben, diese Segnungen sind in Sicherheit. Gott hat sie euch nicht gegeben und ihr müsst jetzt darauf aufpassen, dass ihr sie bloß nicht verliert. Sie sind bei Gott im Himmel in Sicherheit. Und das ist etwas, was uns auch Ruhe geben kann für unser Leben in der Nachfolge. Aber jetzt noch eins. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass ich den wichtigsten Punkt bis jetzt ausgelassen habe, oder? Brigitte, ist es aufgefallen? Was ist dir denn aufgefallen? Dass alles geschieht in Christus. Ja, wir haben gesehen, Gott wird gelobt, dass er der Geber all dieser guten Gaben und geistlichen Segnungen ist. Genau, wir müssen uns die Frage stellen, wie bekommen wir Anteil an diesen Segnungen oder wie gibt uns Anteil an diesen Segnungen? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ihr Lieben, Gott gibt uns diese Segnungen durch seinen geliebten Sohn. Alles, was Gott uns gibt, gibt er durch den Herrn Jesus Christus. Alles, was Gott tut, tut er durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Alle Segnungen, die Gott uns gibt, bekommen wir nur in und durch Jesus Christus. Das ganze Gnadenwerk Gottes für uns Menschen wird uns durch Jesus Christus zuteil. Und ich möchte mit euch nun noch einmal diesen Abschnitt lesen. Und bitte achtet beim Lesen auf die Begriffe in Christus, durch Christus oder in ihm, durch ihn. Und ich glaube, ihr werdet überrascht sein, wie oft diese Begriffe in diesem Abschnitt vorkommen. Vielleicht seid ihr auch nicht überrascht, weil ihr das ja schon lange wisst. Aber lasst uns noch mal zusammen diesen Abschnitt lesen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns hat reichlich widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner herrlichen Gnade leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Habt ihr mal mitgezählt, wie oft? Das ist das dominierende Thema dieses Abschnitts. In ihm, durch ihn. Christus ist das Zentrum. Ich möchte euch das noch durch ein Beispiel verdeutlichen. Ich habe das gehört bei Hugo Danker in einer Predigt und habe es dann wiedergefunden im Evangeliumsnet. Und ich möchte euch diese Geschichte vorlesen, weil ich glaube, sie verdeutlicht ganz genau, worum es geht. Es ist ein etwas längerer Text, aber ich glaube, er ist sehr wertvoll. Ein reicher Mann und sein Sohn waren Kunstliebhaber und sie sammelten rare Kunstwerke. Sie hatten Gemälde von Raphael, Rembrandt bis Picasso in ihrer kostbaren Kunstsammlung. Oft saßen sie gemeinsam in ihrer Galerie, um diese Meisterwerke zu bewundern. Als der Vietnamkrieg ausbrach, wurde der Sohn einberufen und er musste in den Krieg ziehen. Er war sehr mutig und während er einen seiner Kameraden rettete, wurde er von einer Kugel getroffen und er verstarb. Der Vater wurde über den Tod seines Sohnes informiert und er trauerte sehr um seinen einzigen Sohn. Etwa einen Monat später, gerade einen Monat vor Weihnachten, klopfte es an der Türe seines Hauses. Ein junger Mann stand mit einem großen Paket in seinen Händen draußen. Er sagte: Sie kennen mich nicht, aber ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben hingegeben hat. Er hat an jenem Tag nicht nur mein Leben gerettet, er war dabei, mich in Sicherheit zu tragen, weil ich verletzt war, als ihn eine Kugel mitten ins Herz traf und er auf der Stelle verschied. Er sprach oft über sie und ihre Liebe für die Malerei. Dann hielt der junge Mann das große Paket dem Vater entgegen. Ich weiß, es ist nicht viel, sagte er. Ich bin wirklich kein großer Künstler, aber ich denke, Ihr Sohn würde es so wollen, dass Sie dieses Bild bekommen. Der Vater öffnete das Paket. Es war ein Porträt seines Sohnes, gemalt eben von diesem jungen Mann, den er gerettet hatte. Er staunte darüber, wie dieser Soldat sogar die Persönlichkeit seines Sohnes in dem Porträt festgehalten hatte. Der Vater war besonders von den Augen angetan, sodass sich seine Augen mit Tränen füllten. Er dankte dem jungen Mann und er wollte ihm das Bild bezahlen. Oh nein, sagte dieser, das kommt nicht in Frage, denn ich kann mit all meinem Geld nicht zurückzahlen, was Ihr Sohn für mich getan hat. Es ist ein Geschenk an Sie. Der Vater hängte das Porträt in einen besonderten Raum seiner Villa. Immer wenn er Besuch bekam, zeigte er ihnen dieses Bild zuerst, bevor er ihnen sonst eines seiner kostbaren Bilder zeigte. Aber auch dieser Mann starb einige Monate später. Es sollte eine große Versteigerung all seiner wertvollen Gemälde geben. Viele Kunstsammler und einflussreiche Leute kamen zusammen und waren in gespannter Erwartung, diese schönen Bilder zu sehen und wer weiß, vielleicht eines von ihnen sogar zu ersteigern. Aber zuerst wurde das Bild von dem Sohn zur Versteigerung gebracht. Der Leiter der Versteigerung sagte: Wir starten die Versteigerung mit dem Bild des Sohnes. Wer bietet zuerst? Es war still. Und dann rief eine Stimme von ganz hinten: Wir wollen die berühmten Werke sehen, lass dieses eine aus. Aber der Versteigerer blieb hartnäckig. Ist jemand da, der für dieses Bild bietet? Wer bietet 100 Dollar? Nun hörte man eine weitere ärgerliche Stimme. Wir kamen nicht, um dieses Bild zu sehen. Wir wollen die Van Goghs, die Rembrandts sehen. Machen Sie schon vorwärts und kommen Sie zu den wirklichen Kunstwerken. Aber der Versteiger ließ sich nicht beirren. Der Sohn, wer nimmt den Sohn? Endlich meldete sich von ganz hinten eine Stimme. Es war der Gärtner des Mannes und seines Sohnes. Er sagte: Ich biete 10 Dollar für dieses Bild. Er war kein wohlhabender Mann, viel konnte er für Gemälde nicht ausgeben. Wer bietet 20 Dollar? Die Menge der Leute wurde jetzt langsam ungeduldig. Sie kamen nicht wegen dem Bild des Sohnes, sie wollten größere Investitionen tätigen. Der Versteigerer rief: 10 Dollar zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Das Bild ist verkauft für 10 Dollar. So lassen Sie uns jetzt mit der wahren Kollektion beginnen, rief ein Mann. Der Versteigerer aber legte seinen Hammer nieder und sagte: Es tut mir leid, die Versteigerung ist zu Ende. Wie bitte, was ist denn mit den anderen Gemälden? Es tut mir leid, sagte der Versteigerer, als ich berufen wurde, diese Versteigerung zu leiten, wurde mir der letzte Wille des Besitzers kundgetan. Ich durfte diesen Willen nicht vor der Versteigerung bekannt geben. Im Testament steht, dass nur das Bild des Sohnes versteigert werden dürfe. Wer immer auch dieses Bild erwerben würde, würde seinen ganzen Besitz einschließlich aller Gemälde miterben. Der Mann, der den Sohn genommen hat, erhält das ganze Erbe. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium. Gott gibt uns seinen Sohn, diesen kostbaren, diesen geliebten Sohn. Und wenn wir den Sohn haben, dann haben wir alles. Dann haben wir all diese Segnungen. Sie sind in Christus. Sie sind nur mit Christus zu haben. Es gibt kein ewiges Leben außerhalb von dem Herrn Jesus Christus. Es gibt keine Sündenvergebung ohne ihn. Es gibt nur in ihm diese Gotteskindschaft, die Erwählung, dass wir untadelig vor ihm sein sollten, das Erbe. Alles haben wir in Christus. Und ihr Lieben, wer sollte in ein solches Lob nicht einstimmen? Wie wunderbar, dass Paulus diesen Lobpreis hier im Epheserbrief beginnt, wo er uns die Gnade Gottes in dem Herrn Jesus Christus so überaus deutlich vor Augen führt. Wer den Sohn hat, hat alle Segnungen. Ich möchte enden mit 3 oder 4 praktischen Überlegungen zum Thema Lobpreis, weil wir haben ja hier einen einzigartigen Lobpreis betrachtet, oder? Und ich möchte zuerst über die Art und Weise zu sprechen kommen, wie wir unsere Gottesdienste feiern, beziehungsweise wie wir unsere Gottesdienste beginnen. Nirgends in der Bibel steht, wie wir unsere Gottesdienste zu feiern haben, oder? Sei denn, wir gehen ins Alte Testament zurück und wollen die alttestamentlichen Opferrituale feiern. Aber wie die neutestamentliche Gemeinde ihre Gottesdienst feiert, ist so freigestellt und so unterschiedlich. Und ich weiß schon, wenn ich in eine Gemeinde komme, dann läuft es genau so ab und in der anderen läuft es so und in der dritten läuft es anders. Aber ich möchte euch dennoch hier auf etwas hinweisen, wie Paulus seinen Brief beginnt. Nach dem Gruß beginnt Paulus diesen Brief mit einem Lobpreis Gottes. Und auch ich finde, es ist ein geeigneter Beginn für einen Gottesdienst. Wir sollten mit der Begrüßung anfangen und mit einem Lobpreis Gottes beginnen. Als Gemeinde kommen wir zusammen, um gemeinsam Gott zu loben und anzubeten. Das ist ja die Zusammenkunft der Gläubigen, dass wir uns gemeinsam auf Gott ausrichten. Und ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn wir unseren Gottesdienst eben deshalb auch mit einem Gruß und dann mit einem Lobpreis beginnen. Wie dieser Lobpreis ist, ob das in Form einer Schriftlesung, eines Gebets oder eines Liedes ist, da sind wir völlig frei. Aber es ist nur eine Anregung. Und es ist ja noch nicht so lange her, seit wir in der Gemeinde hier oder seit ich auch ab und zu mal den Gottesdienst geleitet habe. Und vielleicht ist euch aufgefallen, ich hatte immer den gleichen Beginn. Ich habe mit einem Gruß begonnen, dann habe ich eine Schriftlesung gehabt, wo Gott entweder für sein Werk oder für sein Wesen oder beides gelobt wird, dann gebetet. Und ich habe euch immer aufstehen lassen zum Gebet. Und dann haben wir normalerweise im Stehen ein Lied, so ein richtiges Lobpreislied gesungen. Jetzt runzelt die Helen die Stirn und sagt, was haben wir denn für Lobpreislieder gesungen, als du hier warst? Zum Beispiel, oh Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Und für mich war es immer wichtig, dass wir Lieder haben, die wir gut gemeinsam mitsingen können, wo die ganze Gemeinde in den Lobpreis mit hineingenommen wird. Das sind Anregungen, wie wir unseren Gottesdienst beginnen können. Ich schreibe euch nicht vor, ihr könnt das machen, wie ihr wollt, aber nur, was ich persönlich auch für mich gelernt habe, wollte ich hier einfach mal weitergeben. Das Zweite, betest du? Wie ist es in deinem persönlichen Gebet, wenn du allein bist mit dem Herrn? Womit beginnst du dann? Auch mit einem Lobpreis? Ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn wir auch unsere persönlichen Gebetszeiten mit einem Lob Gottes beginnen. Wenn wir unseren Blick nach oben richten, zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dass wir uns erinnern, an wen wir unsere Anliegen bringen, zu wem wir beten. Zu dem allmächtigen Gott, der alles kann. Zu dem gnädigen und barmherzigen Gott, der auch Erbarmen mit uns hat. Zu dem heiligen Gott, der wirklich würdig ist, Ehre, Ruhm und Anbetung anzufangen. Unser Glaubensleben dreht sich nicht in erster Linie um uns selbst, sondern zu Gott. Und er ist würdig, dass wir ihn anbeten und loben. Was hältst du davon, wenn du diesen Abschnitt hier im Epheserbrief nimmst und du wendest ihn zum Beispiel einmal persönlich auf dich an? Paulus hat ja gebetet, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Aber du könntest das auch für dich ganz persönlich nehmen und kannst beten, gelobt sei Gott, der Vater meines Herrn Jesus Christus, der mich gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Denn in ihm hat er mich erwählt, ehe der Grund gelegt war, dass ich heilig und untadelig vor ihm sein sollte. Also diese Gebete, diesen Lobpreis, den wir in der Bibel finden, auch auf sich selbst anwenden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es hier, ja, dazu glaube ich, braucht man nicht nur unbedingt eine besondere Begabung, aber wieso schreibst du nicht deinen eigenen Lobpreis Gottes einmal? Dass du persönlich aufschreibst, wofür du Gott lobst und ihm die Ehre gibst. Und jetzt kommen die etwas Begabteren vielleicht zum Zug. Warum schreibst du nicht ein Lied, in dem du dieses ausdrückst und vertonst? Das war eine Anregung für die persönliche Gebetszeit. Noch eine Anmerkung zu den Liedern, die wir in den Gottesdiensten singen. In vielen Gemeinden wird Lobpreis mit einer musikalischen Anbetungszeit gleichgesetzt. Ich glaube, das war bei Arne so. Er dachte, wir können Gott nur in Liedern loben und preisen. Aber ihr habt es gemerkt, das stimmt nicht. Wir können das sehr wohl in Gebeten tun. Ich war letzt in der Gemeinde, die hatten nicht mal einen Klavierspieler. Die waren ziemlich arm, was Musiker anging. Aber da wurde im Gebet Gott gelobt oder in der Schriftlesung Gott gelobt. Und so haben wir ganz viele Möglichkeiten, dass wir uns loben können. Und übrigens gehört auch unser Lebensstil dazu, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis Gottes sein soll. Zur Musik möchte ich aber doch noch ein paar Worte sagen. Es ist ja ein Spannungsfeld in der Gemeinde, oder? Die einen lieben die alten Kirchenlieder und die anderen die ganz modernen. Und ja, da gibt es manchmal so ein bisschen Spannung. Und ich möchte ein paar Bemerkungen dazu machen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Lieder oder die Musik den Inhalt betonen. Der Inhalt ist das, was wichtig ist. Die Melodie oder die Musik selbst soll das untermalen, damit der Inhalt besser zum Vorschein kommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass manche der modernen Lieder zwar guten Inhalt haben, aber man kann sie manchmal ganz schwierig singen, zumindest ich, der ich nicht ausgebildet bin und keine Noten lesen kann. Ich weiß nicht, wie man manchmal auf solche Melodien kommt. Wir waren Heiligabend in einem Gottesdienst, da wurde eines meiner Lieblingslieder gesungen. Es ist ein englisches Lied und normalerweise sage ich, naja, ich verstehe englische Lieder, aber manche Älteren, meine Schwiegermutter, die würde zum Beispiel nicht verstehen, was wird in dem englischen Lied gesungen. Also sie kann damit zum Beispiel nichts anfangen. Aber jetzt liebte ich dieses englische Lied und ich dachte, wie toll. Jetzt wird endlich mal dieses super Lied von Charles Wesley gesungen, das heißt Hark the Herald Angels Sing. Und dann kam die Ernüchterung, weil man hat diesem Lied eine neue Melodie verpasst. Und ich konnte das Lied nicht mehr mitsingen. Das ist so ein tolles Lied, wo im Grunde die Engel herausposaunen und die Herrlichkeit Jesu Christi, dass er Mensch geworden ist. Und dann ist es auf einmal ein Lied, das konnten nur praktisch die singen, die da in dem Chor saßen. Und das fand ich sehr traurig. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ich Lieder auch mitsingen kann. Als ich zum Glauben kam, das darf ich euch gerade mal erzählen, da habe ich auch immer versucht, schön lautstark mitzusingen, mit der Folge, dass die Leute um mich herum aufgehört haben zu singen, weil sie so lachen mussten. Ich bin ein schrecklicher Sänger gewesen. Ihr habt mich 11 Jahre lang hier ertragen und ich kann mich an keinen erinnern, der hier gelacht hat wegen meinem Gesang. Aber ich habe mich auch zurückgehalten meistens. Ja, und ein viertes und letztes. Weißt du, wo Paulus gerade sitzt, als er diesen Lobpreis schreibt? Er sitzt in keinem Gottesdienst. Er saß in einem römischen Gefängnis. Und ich glaube, das war nicht unbedingt der Ort, wo man sich danach fühlt, Gott zu loben. Vielleicht in irgendwelchen Ketten, vielleicht hat jemand anders, ja, den Brief geschrieben. Und ihr Lieben, ich kann mir vorstellen, es gibt manchen unter uns, dem ist nicht unbedingt nach Loben zumute. Wenn wir auf unsere Nöte, auf unsere Probleme schauen und es gibt ja wirkliche Nöte und Schwierigkeiten, die uns auch das Leben schwer machen und belasten. Wenn du einen Unfall hattest und plötzlich im Krankenhaus liegst, ich weiß nicht, wie dir dann zumute ist. Aber was Paulus hier deutlich macht, ist, Gott ist immer würdig, angebetet zu werden für das, was er durch den Herrn Jesus Christus getan hat. Gott ist immer heilig, Gott ist immer allmächtig, Gott ist immer Liebe, Gott ist immer gnädig. Gott hat nun mal die Welt geschaffen und Gott hat nun mal seinen Sohn in die Welt gesandt und Gott wird auch den ganzen Heilsplan vollenden. Und Gott ist immer würdig, Lob, Ehre, danach fühle. Auch wenn ich mich manchmal nicht danach fühle. Auch wenn ich hier unter Schmerzen oder Depressionen leide. Gott hat uns dennoch durch den Herrn Jesus Christus die allergrößten Segnungen geschenkt. Lobpreis gründet sich auf das Wesen und das Werk Gottes. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese wunderschönen Lieder, die Paul Gerhardt geschrieben hat. Und mir geht das Herz auf, wenn ich die Lieder von Paul Gerhardt höre oder singe. Aber wisst ihr, wie es ihm in seinem Leben erging? Was er in seinem Leben alles mitgemacht hat. Die Eltern starben früh, als er noch ein Kind ist. Mit 14 war er vollweise. Im 30-jährigen Krieg, der hat ihn sein halbes Leben begleitet, wird seine Heimatstadt zerstört. Er erlebt Plünderungen, Brandschatzung, er erlebt Mord. Der ältere Bruder stirbt an Pest. 4 seiner 5 Kinder muss er zu Grabe tragen. Er erhält Berufsverbot, weil er sich den Anordnungen des preußischen Königs widersetzt. Ein Leben voller Leid, aber ein Leben voller Lobpreis. Was hat dieser Mann für kostbare Lieder geschrieben? Und ihr Lieben, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der heute wirklich Not hat in seinem Leben. Und wenn du Gott lobst, dann ist es ein Opfer. Es ist leicht, wenn alles gut läuft, oder? Aber wenn du wirklich in Not bist, dann wird der Lobpreis oder er kann zu einem Opfer werden. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn du dich nicht danach fühlst, schau auf Gott, schau auf ihn, was er durch den Herrn Jesus Christus auch für dich getan hat, und drück das dann auch im Lob aus. Ich weiß nicht, wann ich Arne das nächste Mal wiedersehe. Aber ich werde ihm sagen, weißt du, hier in Hünfeld, da ist auch so eine richtige Lobpreisgemeinde. Vielleicht nicht so, wie er sich das wünscht. Aber wo Jesus im Zentrum ist und wo wir ihn loben, in Gebeten, in Liedern und auch in der Schriftlesung. Möge Gott uns damit segnen und möge er uns Gnade geben, dass wir immer wieder in dieses Lob einstimmen können. Wollen wir noch beten zusammen? Lieber Vater im Himmel, ja, gelobt und gepriesen seist du. Du bist ein wunderbarer Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich aus lauter Gnade und Liebe diesen Weg zu unserem Heil ausgedacht hat. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, damit wir Sündenvergebung haben. O Herr, wie sehr bist du gelobt. Wie würdig bist du, Herr, dass wir vor dir niederfallen und dich anbeten und dir die Ehre geben. Du, o Herr, du bist wirklich würdig, Ruhm, Ehre und Anbetung zu empfangen und insbesondere für all die Segnungen, Herr, die du uns hast zuteil werden lassen durch deinen geliebten Sohn. Und wenn wir jetzt zur Mahlfeier kommen, Herr, dann denken wir daran. Wir denken an deine Liebe, an deine Gnade, die du uns in und durch den Herrn Jesus Christus ein für alle Mal erwiesen hast. Danke auch, Herr Jesus, für das Opfer deines Leibes. Danke, dass du dein Blut vergossen hast zur Vergebung unserer Sünden, zu unserem Heil, und du hast uns all diese Segnungen und Gnadenerweise gegeben. Lob, Ehre und Anbetung sei dir, dem dreieinigen Gott. Amen.